die Freude, die Leichtigkeit, die war komplett verschwunden. Und es hat auch echt lange gedauert, bis ich die wiedergefunden habe. Die Leichtigkeit habe ich dann tatsächlich erst im Trail wiedergefunden.
Drei, zwei, eins, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erst mal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I was like, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Trailfunk, dem Podcast von Alles Laufbar. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge, aber bevor wir starten, möchte ich gerne nochmal auf unseren Community Run in Garmisch-Partenkirchen hinweisen. Zusammen mit unserem Partner Amazfit laden wir euch am 24. Januar zum gemeinsamen Laufen, Essen, Trinken und Spaß haben ein. Für hoffentlich gute Unterhaltung wird ein Trailfunk Live-Podcast sorgen, für den wir Max Rahm als Gast gewinnen konnten. Und ich habe gehört, wir werden auch ein Live All-In, All-Out veranstalten. Da bin ich auch gespannt, was dabei rauskommt. Also kommt gerne vorbei. Alle Infos und einen Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. So, jetzt kann es aber losgehen. Mein Gast sitzt mir virtuell gegenüber. Ich habe überlegt, wie ich das Ganze einleite. Und ich habe so gedacht, ein Jahreswechsel steht ja so in unseren und in anderen Kulturkreisen wahrscheinlich auch für so eine symbolische Zäsur. Ein Zeitpunkt der Reflexion und der Formulierung neuer Vorsätze. Man sagt ja auch so New Year, New Me zum Beispiel. Und genau das hat meine heutige Gesprächspartnerin auch gemacht. Nämlich genau am 31.12. hat sie eine weitreichende Entscheidung auf Instagram verkündet, nämlich ihr offizielles Karriereende als Leistungssportlerin. Ihre Karriere begann vor knapp 20 Jahren, so im Alter von 18, nachdem sie einen Vortrag des Musikers und Sportlers Joey Kelly gesehen hatte. Was dann folgte, war ein rasanter Aufstieg im Laufsport, nationale und internationale Meisterschaften, beeindruckende Bestzeiten, eine Olympiateilnahme im Marathon und zuletzt natürlich auch eine erfolgreiche Phase im Trailrunning. Ja, wie blickt sie selbst auf ihre Laufbahn zurück? An was wird sie sich gerne zurückerinnern? An was auch weniger? All das wollen wir heute ein Stück weit Revue passieren lassen und natürlich auch einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen. Und damit herzlich willkommen im Trailfunk. Lange Rede, kurzer Sinn. Anna Hahner, hallo.
Hallo.
Anna, schön, dass du da bist und danke, dass du dir Zeit für uns nimmst. Wie sind denn die ersten zwei Wochen im Leistungssport-Ruhestand so gewesen bisher?
Ja, das ist tatsächlich ist es ein anderes Gefühl. Also das klingt ja immer so banal. Ich meine, das war ja dann jetzt schon schleichend dann dadurch mit dem zweiten Kind, dass ich ja davor dann auch mit Pauline, aber es ist nicht täglich laufen gegangen bin, aber es ist vom Mindset was anderes, weil ich schon immer im Kopf hatte so, was kann ich machen, um halt möglichst mich bereit zu machen, wieder mit dem vollen Leistungssport einzusteigen. Auch nach der Geburt wieder loslegen und schon im Kopf dann haben, was man vielleicht für Wettkämpfe laufen kann und an Rumpfstabilität arbeiten, Beinkraft. Und das ist jetzt schon, dass ich dann einfach jetzt rausgehe und Schnee schipp und mir die körperliche Ertüchtigung gut tut, aber ich nicht überlege, passt das jetzt zu meinem Training?
Genau, du hast dein zweites Kind erwähnt, das sitzt auch gerade auf deinem Schoß, während wir hier aufnehmen. Falls ihr da Babygeräusche hört, das ist unser dritter Gesprächsteilnehmer sozusagen. Kann ich das so interpretieren, Anna, dass da auch so ein bisschen Druck von deinen Schultern abgefallen ist, dass du jetzt gar nicht diesen Zwang hast, wieder unbedingt zurückkehren zu müssen zu alter Form?
Druck eher, den ich mir, würde ich sagen, selbst mache oder gemacht habe, das hat sich schon total verändert. Also wer mich als Straßenläuferin gekannt hat, das war halt, da war ich super, super fokussiert und mein Leben hat sich eigentlich zu 100% um den Sport gedreht. Also es war immer nur die Frage, wie kann ich da am besten, ja, oder alles hat sich auf mein Training ausgerichtet. Mein ganzer Alltag hat sich aufs Training ausgerichtet. Urlaub gab's nicht, sondern halt immer nur Trainingslager, wo man halt gut trainieren kann. Beim Trailrunning war ich schon im Kopf deutlich entspannter, weil ich dann gemerkt habe, ja, wie mir die Freude am Laufen gefehlt hat. So bin ich ja mit 17 Jahren durch einen Vortrag von Joey Kelly gestartet, einfach weil ich so Bock hatte zu laufen. Und das habe ich dann tatsächlich über die Jahre ein bisschen verloren, beim Traillaufen wiedergefunden. Das ist auch, glaube ich, das größte Geschenk, dass ich ja jetzt nochmal die Reise zum Trail machen konnte, um auch mit der Einstellung dann aus dem Leistungssport rauszugehen.
Ich würde gerne zum Einstieg dir nochmal aus deinem Post vorlesen, ja, den du am 31. veröffentlicht hast. Einfach zwei, drei Sätze auch für die Zuhörer. Zitat: Es gibt Momente im Leben, in denen man spürt, ein Kapitel geht zu Ende, weil ein neues beginnen will. Für mich ist heute genauso ein Moment. Nach vielen intensiven, prägenden und wundervollen Jahren verabschiede ich mich offiziell aus dem Leistungssport. Das bedeutet nicht, dass ich mich vom Laufen verabschiede, im Gegenteil, aber ich lasse den Teil los, in dem es um High Performance geht und darum, sein Leben auf den Sport auszurichten. Zitat Ende. Beschreib uns vielleicht mal die Minuten, in denen du das von dir Geschriebene dann wirklich veröffentlicht hast. Ja, also die Sekunden, wo du dann auf Posten geklickt hast. Wie ging es dir da? Warst du alleine? Warst du irgendwie umgeben von Freunden, von Bekannten? Beschreib mal ein bisschen.
Ich war tatsächlich in Anführungszeichen alleine, umgeben von meinen zwei Kindern. Wobei, das ist eigentlich wahrscheinlich sogar entscheidend, weil das ja sozusagen das neue Leben ist. Und es war schon so ein Moment erst, es ist schon, als wenn man halt irgendwie eine lange Beziehung halt irgendwie beendet. Also das Laufen ist ja nicht weg, aber es ist halt anders. Und es war dann schon so ein bisschen auch, Wehmut und Traurigkeit, aber im Sinne von Dankbarkeit, wie schön das war, was ich hatte und auch Vorfreude auf das, was jetzt kommt. Also schon aber intensive Emotionen, die ich gespürt habe. Aber es hat sich komplett stimmig angefühlt. Also da war kein Zögern oder kein, ist das jetzt die richtige Entscheidung oder sondern es war einfach klar, dass das jetzt das Richtige ist.
Wie hat deine Followerschaft dann so darauf reagiert? Sind dann die Nachrichten reingekommen mit von wegen so, Anna, bitte tu es nicht, bleib uns doch als Läuferin erhalten oder so?
Total positiv. Also ganz viele haben mir geschrieben, was sie mit mir und meinem Läuferleben verbinden. Also so der Wien-Marathon-Sieg, ich glaube, der wurde fast am häufigsten genannt. Das ist ganz viele, ja, irgendwie emotional beeinflusst hat und dass aufgrund dessen viele das Laufen gefunden haben oder wiederentdeckt. Also das war irgendwie cool zu sehen. Ich meine, der war 2014, das ist ja jetzt auch einige Jahre her. Und die dann gesagt haben, dass sie halt seitdem mich begleitet haben und meine Laufkarriere. Also wirklich positiv oder andere geschrieben, ja, also dass sie hoffen, also vielleicht sehen sie mich ja dann jetzt sogar eher mal beim Wettkampf, dass ich nicht ganz vorne irgendwie weglaufe, sondern vielleicht haben sie dann wirklich mal die Möglichkeit, mich während des Wettkampfs zu treffen. Also auch mit dem Augenzwinkern, ja wirklich, und alle, die es also richtig gespürt, wie die sich freuen. Ich glaube, weil es für mich sich auch so stimmig anfühlt, dass sie das auch spüren und sich mit mir freuen auf meinen nächsten Lebensabschnitt.
Wie lange trägst du den Gedanken des Karriereendes schon mit dir herum? Hat sich das jetzt erst in den letzten Wochen herauskristallisiert oder war das schon immer so dein Plan, dass jetzt dieses Jahr 2026 dann Schluss ist?
Das kam tatsächlich ein ziemlich spontanes Gefühl. Also ich hatte im Kopf eher auch nach, also Schwangerschaft, Paulina habe ich ja bis zum letzten Tag bin ich noch gelaufen, bevor Paulina auf die Welt gekommen ist. Also nicht im Hinblick von, ich muss jetzt unbedingt fit bleiben, sondern auch, weil es mir halt so viel Spaß gemacht hat. Aber auch im Kopf, weil ich gedacht habe, ich möchte dann nach dem zweiten Kind dann halt auch wieder mit dem Leistungssport einsteigen. Und dann irgendwann, ich glaube, ich war am Berg mit beiden Kindern, also Valentin hinten auf dem Rücken, Pauline vorne in der Trage. Und dann habe ich gedacht so, na, das ist jetzt mein Leben. Also mit beiden Kids, ich meine, da muss ich fit sein, um halt das Gewicht den Berg hochzutragen, aber nicht, um halt irgendwie möglichst die schnellste bei den Trailruns zu sein. Ja, das war wie so eine Eingebung und ja, dann habe ich als erstes Lisa natürlich gesagt und die hat aber auch so sofort, ja, also das fühlt sich total stimmig an, wie du das sagst.
Wie wichtig ist dir da die Meinung deiner Schwester in solchen großen Fragen?
Sehr wichtig, was nicht heißt, dass ich dadurch irgendwie mich sehr stark beeinflussen lasse. Also ich treffe Entscheidungen schon sehr in mir und aber das ist dann ihr Gegenpool, wenn sie das spiegelt, dann gibt mir das nochmal so eine Sicherheit. Ja, okay, das ist, also ich kann meinem Gefühl 100% vertrauen. Sie empfindet das genauso.
Okay. Ich habe den Post auch teilweise vorgelesen. Es war nur ein Ausschnitt davon. Diese drei Adjektive, die du benutzt hast, intensiv, prägend und wundervoll, nochmal so ein bisschen auseinanderzunehmen und da nochmal genauer drauf einzugehen. Vielleicht gehen wir die mal so nach und nach durch. Beschreib uns mal, was du mit intensiv genau meinst. Also inwiefern war deine Leistungssportkarriere denn intensiv?
Intensiv an positiven Emotionen, wie zum Beispiel den Sieg beim Wien-Marathon, wo ich in Berlin meine Bestzeit gelaufen bin. Intensiv an körperlichen Schmerzen auch, also weil ich mit Sicherheit nicht nur mit meinem Körper gelaufen bin, sondern auch gegen meinen Körper. Also bis an halt Ermüdungsbrüche, die ich überlaufen bin, dass ich nur mit dreimal die Woche Physio überhaupt mein Training so absolvieren könnte, aber dachte, dass das halt einfach in Ordnung ist oder so dazugehört. Ja, intensiv an Eindrücken, Menschen, Länder, die ich kennengelernt habe, Trainingslager in Äthiopien mit der chinesischen Nationalmannschaft, Trainingslager in Kenia, ja, über Weihnachten Neuseeland gewesen zum Trainieren. Ja, also das war, glaube ich, also intensiv eigentlich in jedmöglichen Bereichen, aber auch sowohl positiv als auch negativ. Also da waren die intensivsten negativen Erfahrungen, die ich gemacht habe, und auch die intensivst positiven. Na, da würde ich jetzt meine Kinder vorne ranstellen, aber auch einer der intensiv, zumindest ja, emotional sportlichsten Momenten, die ich erlebt habe.
Ich habe auch über das Wort Intensität nachgedacht, als ich das gelesen habe und habe auch so gedacht, ja, es gibt ja echt so zwei Seiten, ne? Also es ist einmal so irgendwie Leidenschaft, Energie, Fokus auch, aber dann kann es natürlich auch sowas wie Überforderung und Stress auch bedeuten, ne? Erschöpfung, du hast jetzt auch von der Erschöpfungsfraktur gesprochen. Du hast beide Seiten erlebt, hast du gesagt. Was war denn deiner Meinung nach so die intensivste Phase deiner Karriere?
Positiv intensivste, glaube ich, 2014, wo ich echt das Gefühl hatte, also ich, mit egal an welcher Startlinie stehe, ich hatte das Gefühl, ich kann das Rennen gewinnen. Also ich hatte so ein Selbstvertrauen in mich und meinen Körper und aber auch so, also positiv. Das war nicht irgendwie Druck, sondern ich hatte einfach Bock zu laufen, wollte am liebsten auch ganz viele Wettkämpfe laufen, habe mich über jeden Trainingsplan gefreut, den damals italienische Trainer Renato Canova, der ja bekannt ist für sehr hartes Training, und ich habe es geliebt auf jede Herausforderung, die er mich gestellt hat. Genau, das war 2014 und dann Rio 2016, Olympische Spiele, weil ich dann mit dem gleichen Fokus weitergemacht habe, aber mit weniger Freude. Und dann dem Shitstorm, der dann kam, der wirklich heftig war, der das mich, glaube ich, einmal komplett rumgedreht hat. Und der, glaube ich, auch menschlich bei mir am meisten verändert hat. Jetzt im Nachhinein bin ich dankbar darüber, weil ich, glaube ich, Dinge ganz anders sehe, Prioritäten ganz anders setze. Und wenn das nicht gewesen wäre, ich vielleicht meinen Körper auch einfach komplett kaputt gelaufen hätte.
Ich habe heute Morgen in der Last-Minute-Vorbereitung nochmal ein Porträt über dich gelesen, das mein Kollege Benny Bublak damals fürs Trail-Magazin geschrieben hat. Du erinnerst dich vielleicht, ihr habt euch zum Laufen, glaube ich, verabredet.
Laufen, ja, genau.
Genau, und da ist er nämlich auch noch ganz kurz im Intro des Artikels auf den Zieleinlauf in Rio damals eingegangen, der diesen Shitstorm dann ausgelöst hat, von dem du gerade gesprochen hast. Und hat er gesagt, naja, im Trailrunning passiert das halt ständig, ja, dass irgendwie auch Platz 1 und Platz 2 Kilometer vor dem Ziel sagen, ey, komm, wir laufen jetzt gemeinsam über die Ziellinie. Und ach, eigentlich interessiert das auch keinen so richtig. Es gibt zumindest keinen Shitstorm meistens, ne? Das ist im Straßenlauf eben noch ganz anders damals gewesen und das hast du dann volle Breitseite abbekommen, ne?
Ja, ich glaube, dass es tatsächlich auch nicht nur an dem Zieleinlauf an sich lag, sondern dass wir im Vorhinein so hochgejubelt wurden von den Medien. Klar, also wir als Zwillinge waren schon qualifiziert für die Olympischen Spiele. Das ist das Besondere beim Ausdauersport, dass man das halt nicht erst einen Monat vor den Spielen ist, sondern eben dann schon im Frühjahr. Das heißt, die Medien wollten über Olympia berichten, haben Gesichter gebraucht und haben Lisa und mich sozusagen gefunden. Und die immer gut lächelnden, gut drauf seienden Zwillinge waren da ein gefundenes, ja, Fressen würde ich schon fast sagen. Weil das, was ich dann halt im Nachhinein festgestellt hat oder wie das halt funktioniert, dass man dann halt hochgejubelt wird, damit man hinterher auch umso höher die Fallhöhe ist. Ist natürlich, wenn Laufen ist ja schon eine Nische, wenn ein, je mehr ein kennen, desto interessanter wird es dann halt auch, Schlagzeilen über einen zu schreiben. Und das war halt genau das, dass genauso wie wir hochgejubelt wurden, was nicht dementsprechend war oder was übertrieben war, genauso krass war natürlich dann auch der Shitstorm, der hinterher kam, der natürlich von den Medien nicht gemacht wurde, aber befeuert wurde, indem halt immer reißerische Schlagzeilen dann gefunden wurden.
Würdest du sagen, dass es in deiner Karriere dann eine Zeit vor Rio gab und eine Zeit nach Rio? Also dass auch dein Verhältnis zur Öffentlichkeit, zu Medien, aber auch zu Verbänden vielleicht ein anderes war als vorher?
Ja, auf jeden Fall. Also dass ich oder selbst mein Wert als Mensch mehr von meiner sportlichen Leistung getrennt habe. Dass ich gemerkt habe, ich bin, also ganz egal, was ich sportlich leiste, ändert es nicht an mir als Mensch, als Anna, dass Medien so funktionieren müssen, dass sie sich hoch, dass sie einen hochschreiben und auch niederschreiben, aber deswegen auch ich in einem Zweiergespräch jemand anders gegenüber trete, als wenn ich ein Interview führe, wo ich weiß, also oder ich habe anschließend alles immer gegengelesen. Weil wenn ich dann irgendwas im Vertrauen gesagt habe, wollte ich das nicht, dass das dann halt in der Zeitung steht. Also dass ich da einfach vorsichtiger wurde. Gleichzeitig aber nicht, dass ich irgendwie weniger Vertrauen in die Menschheit an sich hatte, sondern einfach mir mehr bewusst war, ja, sie müssen ja auch Zeitschriften verkaufen und dass da halt Business manchmal über Menschsein steht.
Also dass vielleicht so ein bisschen so eine Unbekümmertheit dann vielleicht weg war, dass du dann durch Rio vielleicht auch so ein bisschen mit der harten Realität des Laufbusinesses auch konfrontiert wurdest, so, ne?
Ja, Unbekümmertheit, Leichtigkeit und das kann man, glaube ich, auch sehr übertragen in die Art, wie ich dann das Training gemacht habe. Also ich wollte es natürlich mich nicht, dass es mir so einen Effekt auf mich hat, aber wenn ich rückblickend schaue, wie ich dann gelaufen bin, war das genau das. Die Freude, die Leichtigkeit, die war komplett verschwunden und es hat auch echt lange gedauert, bis ich die wiedergefunden habe. Ich war zwar dann 2017 beim Berlin-Marathon nochmal sehr erfolgreich, wo ich ja beste Europäerin wurde. Das war aber weit entfernt von irgendeiner Leichtigkeit, sondern das war halt, weil ich halt sehr großen Ehrgeiz habe und auch sehr gut trainieren kann und stark sein kann. Aber die Leichtigkeit habe ich dann tatsächlich erst im Trail wiedergefunden.
Mhm. Also waren die letzten Straßenrennen dann so ein bisschen mit der Brechstange quasi?
Ja. Mhm. mit der Brechstange, bis dann meine Hüfte gebrochen ist. Also Ermüdungsbruch in der Hüfte, so kann man das eigentlich bezeichnen. Ja, das war halt das Warnsignal, wo ich dann gemerkt habe, jetzt so geht's nicht weiter.
Hi Benni, frohes Neues. Du, ich wollte vorgestern mal einen längeren Lauf machen und musste feststellen, meine kompletten Gel- und Pulvervorräte sind aufgebraucht.
Ja, Pulvervorräte, das klingt ja echt gefährlich. Ja, aber geht mir tatsächlich genauso. Am Ende der letzten Saison habe ich alles weggeputzt. Deswegen bestelle ich mir jetzt auch wieder ein großes Paket bei Ministry.
Das soll ich auch machen. Ministry ist schon dein Favorit im Bereich Sportnahrung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich nutze es regelmäßig im Training und im Wettkampf die letzten Jahre und komme damit einfach gut zurecht.
Finde ich auch. Ministry setzt auf natürliche Inhaltsstoffe und verzichtet auf künstliche Aromen, Süßstoffe und so weiter. Ja, ganz ehrlich, mein Favorit ist das Mangogel. Das habe ich im Laufe der Zeit bestimmt schon 100-fach gegessen und finde es nach wie vor total lecker.
Ich bin ja immer noch Fan vom Race Cup X. Eigentlich ein total einfaches Produkt, was aber für mich wirklich super funktioniert. Ich fülle das flüssig in meine Flask und komme dann wirklich stundenlang damit aus und spare viel Gewicht, weil da eben alles an Energie drin ist, was ich so brauche.
Ich habe gesehen, dass es jetzt auch ein paar neue Geschmacksrichtungen bei den Riegeln gibt. Zum Beispiel die Porridge Bar gibt es jetzt als Cherry Vanille und die Intensity Bar gibt es jetzt mit Dattelgeschmack.
Cherry Vanille, das klingt verlockend. Kommt gleich in meine Bestellung mit rein.
Wer Ministry ausprobieren möchte oder wie wir seine Vorräte auffüllen muss, der kann mit der Probierbox ein echtes Schnäppchen machen. Das ist ein Riesenpaket und dem kommt man erstmal richtig weit, würde ich sagen.
Und mit unserem Rabattcode, der heißt alleslaufbar20, steht auch nochmal in den Shownotes, spart ihr zusätzlich 20%. Das lohnt sich dann wirklich.
Genau. Viel Spaß beim Probieren und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Genau, ein weiteres Adjektiv, das du im Post verwendet hast, ist das Wort prägend. Und wir haben jetzt ja schon ein bisschen herausgehört, dass dich Rio 2016 geprägt hat oder zumindest die zweite Hälfte deiner Karriere sehr geprägt hat. Aber inwiefern hat denn Leistungssport als Ganzes jetzt, unabhängig von diesem einen Ereignis, aber dich als Ganzes so geprägt?
Ja, schöne Frage. Ich glaube, Leistungssport hat viel von meiner Persönlichkeit geprägt oder gemacht. Das ist zum einen halt so eine innere Stärke, dass alles von mir ausgeht. Auch das Durchhalten, also das ist ja auch manchmal sinnvoll ist, halt nicht gleich aufzugeben, sondern weiterzumachen, sich selbst zu motivieren, dass, also wenn man beim Marathon nicht von sich aus motiviert ist, also das läuft man nicht, weil halt man von außen motiviert wird. Also eben dieses wirklich motiviert sein von innen heraus, auch Erfolge zu feiern und zu genießen, was ich erst später dann gelernt habe. Aber das lernt man im oder kann man im Leistungssport dann auch lernen, dass es darauf geht, halt auf dem Ziel hinzuarbeiten und das dann aber auch feiern, wenn man es erreicht hat, um dann ins Nächste zu gehen. Was ja auch übertragen ins Leben auch viele vergessen, also kleine Momente zu feiern oder über jeden Geburtstag einfach so hinwegzugehen, über jeden Jahreswechsel einfach so hinwegzugehen. Ja, dass es eigentlich genau das ausmacht, halt sich bewusst auch immer wieder so Höhen ins Leben zu holen und Dankbarkeit zu spüren und ja, zu sagen so, ja, mein Geburtstag ist ja nicht so wichtig und ja, vielleicht aber doch einfach als Anlass zu nehmen, um die Menschen, die man gern hat, einfach wiederzusehen, das Leben zu feiern, muss ja nicht sich selbst sein, man kann ja einfach in dem Moment das Leben feiern, um dann halt wieder in den Alltag überzugehen.
Das hast du schön gesagt. Du hast ja über die Jahre, wir haben jetzt auch schon Renato Canova kurz erwähnt, du hast ja über die Jahre mit vielen großen Trainern zusammengearbeitet, ne? Also ich glaube, es ging mit Wolfgang Heinig los, dann Renato Canova, Dan Lorang war auch dabei, bekannt aus dem Triathlon. Inwiefern haben sich diese Persönlichkeiten auch geprägt?
Total. Also es ging sogar mit Jürgen Stephan los, das ist ein Trainer aus Kassel. Genau, der uns quasi dann erstmal in so strukturiertes Training gebracht hat. Sascha Wingenfeld noch, ein Triathlon-Trainer aus der Region, wo ich aufgewachsen bin, der uns ganz früh dann gezeigt hat, wie wichtig Fußstabi, Kräftigungsübung, Ernährung ist. Also der hat uns da schon ganz früh sehr ganzheitlich so trainiert und aufgestellt. Und dann Wolfgang Heinig natürlich, der super wichtig war. Und also ich glaube, vor jedem Trainer habe ich absolut Respekt und Achtung und Wertschätzung. Ja, zum einen, was die trainingstechnisch leisten, aber dann auch menschlich, dass ich, also Dan Lorang ist für mich, ja, der wohnt ja jetzt nicht weit weg von mir. Genau, wir sind jetzt zwar nicht mehr als Athlet und Trainer in Kontakt, aber halt einfach so im Austausch und ein unfassbarer Mensch, von dem ich mir sehr viel abschaue und die Haltung, wie er an den Sport herangeht, ich einfach bemerkenswert finde. Und also die Trainer und vielleicht eher die Menschen, die dahinter stehen, die haben mich schon sehr geprägt.
Jetzt haben ja unterschiedliche Trainer ihre eigenen Methoden, um dein volles Potenzial so rauszukitzeln. Ne? Würdest du sagen, jetzt rückblickend, dass die das geschafft haben, also dass die das Maximum aus dir rausgequetscht haben aus Anna Hana? Oder ist da noch ein bisschen Potenzial übrig geblieben quasi?
Spannende Frage. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, sich auf den Trainer komplett einzulassen, und weil es gibt unterschiedliche Wege, die zum Ziel führen. Und ich glaube, wenn man als Athlet ein zu großes Ego, Trainingsego hat oder denkt zu wissen, wie der Weg ausschaut, dann muss man sich selbst trainieren. Und also, weil wenn man den Weg vom Trainer nicht zu 100% geht, weiß man auch nicht, ob der erfolgreich sein könnte. Und das ist was ich immer gemacht habe. Wenn ich mich für einen Trainer entschieden habe, dann auch zu 100% zu der Trainingsphilosophie. Und wenn der, also, das heißt nicht, dass man halt auch mal irgendwie reden kann, aber halt nicht das Grundkonzept in Frage stellen. Weil ich glaube, das ist wichtig, dass man zu 100% dahinter steht. Und die haben mich auf unterschiedlichste Weise zum Teil, also ich würde sagen, bis ans Maximum gefordert. Und daher glaube ich auch, dass wahrscheinlich sie mein Leistungspotenzial auch komplett ausgeschöpft haben. Ich glaube, das war dann so Cherry of the Cake, eigentlich, ja, Renato Canova, wo ich wahrscheinlich am intensivsten trainiert habe. Nach der Vorbereitung von Wolfgang Heinig, der jetzt auch dafür bekannt ist, dass er sehr hart trainieren lässt. Also das war quasi das on top. Und mit dann auch die Bestzeit in Berlin gelaufen, 2:26. Und ich glaube, das war das, was mein Körper zu leisten fähig war. Ja, dann ging es auch mit Verletzungen los. Also ich glaube, dass dann halt zu viel von Körper und Geist, auch mentale Recovery, ich zu wenig beachtet habe, ja, dass das vielleicht dann halt einfach das Leistungslimit war, ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass aber jetzt der Abgang sozusagen dir leichter fällt mit dem Wissen, ich habe eigentlich auch zum Beispiel auf dem Marathon 2:26, das ist mein Leistungspotenzial gewesen, da wäre jetzt nicht viel mehr noch zu holen gewesen. Wenn man das weiß, dann kann man ja wirklich auch so irgendwie den Frieden damit machen, oder? Und sagen, okay, ich habe alles gegeben, Punkt.
Ja, total. Und ich glaube natürlich mit den Teilnahmen an Olympischen Spielen, dass das ja, das war unser Traum von Lisa und mir, als wir mit dem Laufen angefangen haben, dass wir das halt schon mal schaffen, als 2 von 3 Deutschen da bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Also deswegen bin ich da unglaublich dankbar, dass wir das gemeinsam erreichen konnten. Und ja, spannend, das, was du gefragt hast. Also ich glaube, im Trail habe ich noch nicht mein Maximum ausgeschöpft. Ich glaube, dass ich da, das Ultralaufen fasziniert mich, und ich glaube, dass mein sowohl Körper als auch Geist dafür gemacht sind, und mein Magen, das ist beim Ultra ja auch sehr wichtig, dass man sich da gut verpflegen kann. Und wo ich gemerkt habe, aber vielleicht geht es auch da nicht drum, also auch das absolute Limit auszureizen und zu schauen, was da möglich ist. Das muss ich, wem muss ich da das beweisen, dass ich das auch richtig gut kann, mir oder anderen. Und ich gemerkt habe, ich muss es mir nicht beweisen. Mir macht es jetzt viel mehr Spaß, einfach wieder das Abenteuer in Fokus zu stellen. Ja, ich werde in der Natur auf den Trails unterwegs sein. Ich werde auch Wettkämpfe laufen. Aber wie gesagt, mehr mit dem Entdeckermodus in mir.
Okay, also Anna Hana, die 100 Meilen beim UTMB in 40 Stunden ist möglich.
Ja, keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Also so wirklich ergebnisoffen. Also ich glaube, dass ich dann, oder ich werde Wettkämpfe laufen, eher die mich nicht als Leistungsgedanke faszinieren, sondern eher die mich dann landschaftlich einfach flashen oder organisatorisch einfach anspruchsvoll sind oder die ich mit einem coolen Familienurlaub verbinden kann.
Okay, du hast aber auch immer wieder in Interviews gesagt, die ich gelesen habe, dass du so ein Wettkampfgen in dir hast. Du weißt nicht, woher das kommt, es ist einfach da. Sobald du an der Startlinie stehst, der Startschuss geht, dann hast du einfach diese Kompetitivität. Ist das das Wort, was ich suche? Ich glaube schon. Kann man dieses Gen dann irgendwie abschalten? Also es gibt ja, ich habe mal so ein bisschen die KI gefragt, es gibt ja so eine Epigenetik-Richtung in der Biologie, wo man also wirklich forscht, ob man bestimmte Gene aktivieren kann. Ist das mit dem Wettkampfgen auch möglich, meinst du? Kannst du es einfach so abschalten?
Ich glaube es nicht, weil das merke ich ja im Kleinsten, wenn ich mit meinen Neffen irgendwie was mache. Ich liebe es einfach, mich zu duellieren. Spaßeshalber hat Lisa schon gesagt, ich werde wahrscheinlich die schlecht vorbereitetste, aber motivierteste Läufer dann an der Startlinie sein. Also ja, dass da halt einfach in der Vorbereitung ganz anderer Fokus ist. Aber wenn ich Wettkampf laufe, dann also geht es mir darum, einfach dann halt das für mich an dem Tag Bestmögliche auch wirklich herauszuholen. Einfach, weil mir das Spaß macht. Und das ist halt einfach der kindliche Spaß am Wettkampf, der in mir einfach drin ist.
Unabhängig dann vom Ergebnis erstmal, sondern der Prozess.
Mhm. Genau, ja.
Okay, wir waren beim Wort prägen, ne? Und ich habe überlegt, es ist ja aber auch umgekehrt so, dass ihr, du und Lisa, den Laufsport ja auch mitgeprägt habt auf eine Art und Weise, ja? Also es geht ja in beide Richtungen so. Ich würde fast sagen, dass ihr das Laufen so in den 10er-Jahren so ein bisschen jünger gemacht habt, weiblicher auf jeden Fall, auch irgendwie fröhlicher so. Würdest du dem zustimmen?
Ja, und würde sagen, also wir haben das gemacht oder wahrscheinlich eher halt unsere Geschichte, wie wir zum Laufen gekommen sind. Also Joey Kelly wieder, also das ist einfach halt unfassbar cooler Mensch, ohne den wir nicht laufen würden. Und ich glaube, weil wir halt mit so einer Initialzündung und so einem Feuer in den Laufsport gekommen sind, hat das auch was mit all den Menschen gemacht, die uns dann gesehen haben. Also das ist quasi das Feuer, was Joey in uns entfacht hat, ist dann halt noch durch uns weitergebrannt. Es hat wahrscheinlich geholfen, dass wir nicht die klassische Kinder-Jugend-Leichtathletik durchgangen sind, dass wir das nicht so gekannt haben, die Vereinsstrukturen, die Verbandsstrukturen, sondern quasi als Rookies und dann so ein bisschen Läufer-Rockstars einfach reingekrätscht sind in die Lauf-Community und auch, dass wir dann ja nach dem Studium dann gesagt haben, hey, wir wollen schauen, also das als Profiläufer versuchen. Es war ja nicht so, dass es gab es ja klassisch noch nicht wirklich in Deutschland. Also klar, Sabrina Mockenhaupt, die schillernde Figur, die aber auch mit Hilfe von Sportfördergruppe dann so ihr Business aufgebaut hat. Aber dass wir da halt auch einfach gedacht haben, ja, im Fußball funktioniert das doch auch. Wir probieren es jetzt einfach. Und wenn es nicht klappt, dann können wir immer noch dann unseren Master draufsetzen.
Genau, du hast auf Lehramt studiert, habe ich gelesen, ne? Französisch und katholische Theologie. Ist das richtig?
Ja.
Der Vollständigkeit halber, genau. Du hast es angesprochen. Ich fand auch, dass jetzt rückblickend, dass ihr damals ja eigentlich Pionierarbeit fast geleistet habt oder in gewisser Weise eurer Zeit auch voraus wart. Ja? Also, dass ihr eben gesagt habt, hey, Leistungssport ist jetzt unser Vollzeitding und natürlich muss das auch irgendwie finanziert werden. Und das muss man niemandem erzählen mit Preisgeldern öffentlicher Unterstützung von der Sporthilfe oder sowas. Reicht es halt nicht in Deutschland. Da muss halt noch irgendwie was dazukommen durch Sponsoren beispielsweise. Und das habt ihr dann eben auch gemacht. Und das wurde aber, wie ich das wahrgenommen habe, echt auch so ein bisschen kritisch beäugt. Ja, also da vermarkten sich jetzt hier die zwei und die sollen noch Leistung bringen und nicht so viel Zeit irgendwie verschwenden, die sich fürs Training investieren könnten, jetzt hier noch irgendwie PR-Auftritte machen und so. Also das ist ja heutzutage viel selbstverständlicher im Sport, gerade auch im Laufsport, dass die Karriere eben zwei Seiten hat. Ja, natürlich macht man Sport, aber man macht eben auch Selbstvermarktung ein Stück weit. Und das wird total akzeptiert heute. Damals glaube ich noch nicht so. Würdest du auch sagen, dass sich da die Zeiten geändert haben?
Ja, und ich glaube, das ist halt immer so, wenn irgendwas erstmal Neues kommt, was alte Strukturen durchbrechen möchte, dass das menschliches Phänomen ist, dass man dann erstmal in Widerstand geht und denkt halt so, Hilfe, da sind welche, die halt unser Haus erstmal, ja, vielleicht nicht einreißen, aber zumindest erstmal den Dachstuhl runter machen wollen und einen neuen Dachstuhl draufsetzen wollen, dass das menschlich ist, dass man da in Widerstand geht. Ja, und uns hat es aber gleichzeitig, ja, ich würde sagen, nicht gebremst, sondern weil es ja, also ich glaube, wenn man halt seinen Weg geht, dann hat man immer welche, die einem halt zujubeln und das unterstützen und andere, die das kritisch sehen. Und dass es aber eigentlich auch was Positives ist, wenn man halt so ja auch sich weiterentwickeln kann, weil es ist ja nicht so, dass man dann da nicht zuhört, sondern überlegt, okay, in gewissen Punkten haben die ja dann auch recht, was kann man da noch verändern? Dass wenn einem alle zujubeln, man seinen Weg ja auch nicht hinterfragt und halt sich nicht weiterentwickeln kann. Und es gab viele, die das unterstützt haben und auch cool fanden und dann andere, die ja das vielleicht im ersten Moment nicht so cool fanden, aber die man dann oder die dann auch gemerkt haben, dass das eigentlich eine Bewegung ist, die kommt und die man so auch nicht aufhalten kann.
Würdest du jetzt rückblickend irgendwas anders machen oder wenn du es von vorne nochmal machen würdest, genauso?
Ich würde alles genauso machen, weil ich unfassbar glücklich im Jetzt-Zustand bin. Und ich glaube, da bin ich ja nur, weil alles so gelaufen ist, wie es gelaufen war. Heißt nicht, dass so ja manche Sachen, tja, die waren halt dann auch tatsächlich krass, dass man halt, ja, keine Ahnung, ich, im Jahr 2016 war ich, glaube ich, über 250 Tage unterwegs. Und das Unterwegssein ist ja nicht das Schlimme, aber halt, oder das Fordernde. Aber ich habe ja dann trotzdem halt fast 200 Laufkilometer pro Woche abgespult. Das heißt, das ist dann halt wirklich gewesen, morgens laufen, dann einen Termin haben, dann in die nächste Stadt fahren, dann wieder trainieren, dann schlafen, dann wieder einen Termin haben. Also, dass da halt wirklich viel an Sponsorentermine, Medientermine und Training und Wettkämpfe geballt waren. Und ja, aber wie gesagt, es hat mich dorthin gebracht, wo ich jetzt bin. Aber das war natürlich schon eine Zeit, die sehr Raubbau am Körper gemacht hat, was im Nachhinein halt nicht mehr gesund war.
Raubbau am Körper? Das heißt, du fängst jetzt nach deiner Karriere auch so ein bisschen an, das wieder aufzubauen, was du dem Körper vielleicht auch genommen hast über 15 bis 20 Jahre Leistungssport?
Das habe ich schon früher wieder angefangen. Ja, ich würde sagen, also wirklich mit dem Ermüdungsbruch in der Hüfte, den ich dann hatte ich den 2019 oder 2018, glaube ich, 2018, dass da ein Umdenken war und dass ich dann halt gemerkt hat, dass so psychischer Stress eigentlich das Schlimmste für den Körper ist. Und ich glaube, das kann jeder oder merkt jeder, egal wie intensiv man Sport oder Freizeitsport oder Leistungssport macht, wenn man einen Stressor im Alltag hat oder im Berufsleben oder im Privatleben, dann zieht es Substanz. Und wenn man dann halt noch zusätzlich sich belastet, dann macht es irgendwann, ja, ist der Ofen aus. Und da halt zu schauen, dass man das Umfeld so aufbaut, dass man Menschen um sich herum hat, mit denen man gerne zusammen ist, die einen halt, ja, das geben, was man braucht. Und da aber auch Mut zu haben, sein Umfeld zu verändern. Weil ich glaube, das kennt jeder, wenn man, ja, so Schritte können ja auch, man ist in der Gewohnheit drin, hat sich was aufgebaut und merkt dann irgendwann, so passt es aber nicht mehr. Und da braucht es dann schon Mut, da auszutreten und zu sagen, hey, nein, ich baue mir jetzt mein Leben neu auf und genau so, wie es gut für mich ist und wie ich es für mich haben möchte.
Okay. Ich hatte ja diese Gesprächsstruktur mir überlegt mit diesen drei Adjektiven. Das würde ich gerne noch zu Ende bringen. Das dritte Adjektiv wäre dann wundervoll. Beschreib mal, wann und warum deine Leistungssportkarriere denn wundervoll war.
wundervoll, ein wundervoller Moment. Ja, irgendwas, was Überraschendes, womit ich selbst nicht gerechnet habe. Das war definitiv dann die Liebe zum Trailrunning, die ich gefunden habe. Das wirklich so ein Moment, so ein Feuer war, wie damals, als ich überhaupt das Laufen für mich entdeckt habe. Ja, und da bin ich auch Adidas T-Rex unglaublich dankbar, dass sie mich da zu so einem Event eingeladen haben. Die wussten wahrscheinlich selbst nicht, was sie damit lossetzen. Und dann aber auch Trailrunner, die mich dann an die Hand genommen haben. Marcel Höche, mit dem ich super viel gelaufen bin und er mich quasi von der Straßenläuferin dann zum Trailrunner geformt hat.
Wir haben uns auch mal persönlich getroffen. Da warst du nämlich gerade mit Marcel Höche auf der Zugspitze gewesen, glaube ich. Und ihr kamt runter zum Eibsee. Marcel hatte mich vorher gefragt, ob ich nicht mitkommen würde auf die Zugspitze, aber du warst damals, du standst richtig im Saft damals und Marcel natürlich auch. Und da habe ich mir gedacht, boah, ich weiß nicht, ob die beiden Spaß haben, wenn ich dann da auch noch mitkomme. Ich bremse die ja total aus, deswegen hatten wir uns dann unten zum Baden einfach getroffen. Genau, aber jetzt kommen wir endlich mal zum Trailrunning. Schön, dass du die Überleitung geschafft hast. Ist mir 40 Minuten nicht gelungen. Das war 2021, ne? Als du dein erstes Trailrennen gelaufen bist.
Genau, also in Kaiserkrone Speed Trail. Das war der erste Wettkampf, aber die erste Trail-Erfahrung war 2021 im Mai beim Everesting von Janosch Kowalczyk auf dem Hochgrat im Allgäu.
Was ist da in deinem Kopf passiert? Also dann halt zu sagen, okay, ab jetzt 100% Trailrunning. Das war ja schon so eine Entscheidung, ab jetzt wird irgendwie alles ein bisschen anders. Ich entwickle mich in diese Richtung und lasse das andere hinter mir. Was ist da im Kopf passiert? Da muss ja wirklich, das musste ich ja umgepustet haben, dieses Trailrunning.
Das hat mich absolut geflasht. Aber das ist, ich bin kein Kopfmensch. Also ich bin ein absoluter Gefühlsmensch. Deswegen ist da auch nicht viele Gedanken in meinem Kopf gewesen, sondern einfach das Gefühl, das ist es. Und wenn ich so ein klares Gefühl habe, dann folge ich dem, also ohne dann halt zu überlegen, was ist aber, machen das meine Sponsoren mit, ist ja natürlich auch die Frage, könnte ja auch sein, dass dann alle abspringen, aber wenn ich einfach weiß, das ist es, das muss ich machen, dann vertraue ich meinem Gefühl und bin da nicht im Kopf und zerrät mir das.
Ich frage auch, weil es jetzt zum Beispiel, also es gibt ja zum Beispiel auch Laura Hottenrott, die hatten wir letztens gerade zu Gast, die beides macht, ne, und beides auch total gut macht. Aber für dich war klar, nee, 100% Trailrunning jetzt.
Ich glaube, dass ich jetzt im Nachhinein sagen würde, ich einfach fertig mit der Straße war. Das so nicht gemerkt oder gespürt habe, aber die Leichtigkeit nicht mehr da war. Und ich die Leichtigkeit wieder beim Trail gespürt habe. Und ja, also habe mir ja immer offen gelassen, dass vielleicht ich auch nochmal auf die Straße zurückkehre, aber es hat sich nie stimmig angefühlt, sondern es war einfach, ich brauche die Freiheit, ich brauche das Wildere am Laufen. Ich bin ja auch die ersten 2 Jahre im Trail komplett ohne Laufuhr gelaufen, habe einfach nur nach Gefühl trainiert, habe die Uhr dann nur im Wettkampf getragen, weil das ja Pflicht war, dort eine Uhr zu tragen. Also ich glaube, ich habe genau das gebraucht, mich halt von diesem klassischen fokussierten, durchdachten Straßenlauftraining zu befreien und halt einfach nur Rock'n'Roll auf den Trails zu machen.
Vielleicht passt da ein Zitat von dir ganz gut dazu, was ich gefunden habe. Du hast nämlich in einem Interview mit Runtimes gesagt, dass Trailrunning eben nicht nur ein Sport sei, sondern auch ein Lebensstil. Das heißt, wenn ich dich jetzt auch richtig verstanden habe, hat dir Trailrunning etwas gegeben, das dir der Straßenlauf eben nicht geboten hat, oder?
Ja, das eins zu sein mit der Natur, das vorm Wettkampf im Bulli übernachten und dann halt sich noch schnell Bialetti-Kaffee kochen, bevor man dann an der Startlinie steht. Nach dem Wettkampf, auch wenn es dann vielleicht nicht so trainingstechnisch sinnvoll wäre, aber halt dann einfach eine Klettertour am Berg machen, einfach weil man so einer geilen Umgebung ist und halt einfach Bock hat, da den Berg hochzugehen. Ja, und das ist halt mehr als halt einfach nur der Sport, sondern das alles, was halt da dazugehört.
Würdest du sagen, dass dann die Jahre im Trailrunning dich auch jetzt über die Karriere hinaus geformt haben und dass du diesen Lebensstil als Trailrunnerin auch beibehalten wirst?
Absolut. Ich wohne ja jetzt in den Bergen. Also die Berge, die Natur, die geben mir so viel. Die geben mir Sicherheit, die geben mir Freiheit, die geben mir, also nirgends bin ich gefühlt so bei mir wie in den Bergen.
Du bist dein letztes Rennen am 22. September 2024 gelaufen, oder? Das war ein Trail-Halbmarathon auf Korsika, den du auch ziemlich souverän gewinnen konntest. Inwieweit wird dir das fehlen? Also wir haben jetzt schon hin und wieder mal gestreift, aber wird dir der Leistungssport fehlen?
Ich glaube, ich trage den in mir. Also der ist nicht weg für mich. Das ist, glaube ich, ist vielleicht wie wenn auch eine coole Schulzeit ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil so cool kann die meist ja nicht so gewesen sein. Ich suche jetzt ein passendes Beispiel. Also das ist, ich glaube, die Momente, die sind ja, also die haben mich geformt, die begleiten mich immer. Durch das Coaching, was ich habe, bin ich ja auch dem Wettkampfsport super nah noch verbunden. Also auch wenn ich mich nicht selbst jetzt so für die Trails vorbereite oder auch für Straßenwettkämpfe, ist es ja trotzdem noch mein alltäglich Brot, was ich mache. Und da merke ich, dass ich da total drin aufgehe, dass ich meine Erfahrungen, mein Wissen weitergeben kann und eben das Ganzheitliche, was ich gemerkt habe, was halt so wichtig ist, um halt auch gesund zu trainieren, dass ich das dann ja an die Menschen weitergeben kann. Und das erfüllt mich. Und also mein Gefühl jetzt, dass es mich sogar genauso erfüllt, wie selbst an der Startlinie zu stehen.
Du sprichst das Hana Twins Coaching ein. Das ist, es ist so ein 360-Grad-Ansatz eigentlich, ne? Also es ist viel Ernährung, es ist irgendwie Krafttraining, es ist natürlich dann auch Lauftraining. Aber es soll also die komplette Athletin, den kompletten Athleten dann irgendwie auch so ein bisschen formen. Wie muss man sich das dann vorstellen? Also wie viele Leute zum Beispiel habt ihr da so ungefähr im Coaching drin?
Ja, mittlerweile haben wir über 100 Coaches. Dadurch, dass es ja quasi hauptberuflich ist. Und also es sind nicht nur Trailläufer, sondern auch Straßenläufer und aber auch Leute, die halt das Laufen für sich entdecken wollen. Also auch welche, die mit 0 Kilometern ins Coaching starten, weil sie einfach Läufer werden wollen und halt mittlerweile dann halt eine Stunde einfach halt laufen und sich gut dabei fühlen. Also deswegen, das sind so die, oder auch Frauen, die halt nach einer Schwangerschaft wieder ins Laufen beispielsweise einsteigen. Und ja, weil Laufen heißt halt nicht nur, wenn man schnell laufen möchte, muss man nicht nur laufen, sondern wie du angesprochen hast, Krafttraining, Beweglichkeit, Mobilität und aber auch Atemübungen. Also der Atem, der steuert so viel im Körper. Also nicht nur während des Wettkampfs, sondern ist halt auch das Hauptding, um auch Stress abzubauen. Das heißt, wer halt eine oberflächliche, tiefe, flache Atmung hat, hat ein ganz anderes Stresslevel im Körper. Und was Stress mit dem Körper macht, also Stress ist, glaube ich, einer der Hauptursachen für jegliche Krankheiten und Beschwerden, die der Mensch hat. Also deswegen immer der Ansatz, auch durch Morgenroutinen Stresslevel zu senken oder einfach auch mit einem guten Mindset in den Tag zu starten. Und auch, ja, was glaube ich, es gibt viele Trainingspläne, die führen einen aber nur zu einem Wettkampf. Und was passiert dann zwischen Wettkämpfen? Oder was ist, wenn ich aus einer Verletzung komme? Was ist, wenn ich eigentlich gar nicht so Wettkämpfe laufen will, aber trotzdem laufen will? Was für einen Plan mache ich dann? Also eben solche Antworten. Oder auch, ich habe Schichtdienst. Ich kann da mehr trainieren, da weniger trainieren. Ich will im Urlaub aber nicht trainieren oder mehr trainieren. Also halt, dass das ja, was ist, wo wir unsere Klienten dort abholen, wo sie stehen und dann halt dorthin bringen, wo sie hinwollen, ohne dass sie sich in ein fertiges Konstrukt zwängen müssen.
Also immer, wenn ich auf Social Media irgendwas von eurem Coaching sehe, denke ich, das ist genau für mich gemacht. Ja. Das brauche ich, weil genau, ihr habt da ja einen großen Anteil so an ich würde es Empathie fast nennen, ja, Empathie für das Individuum. Man guckt eben, was braucht jetzt der Mensch vielleicht auch abseits von der nächsten Intervalleinheit. Und das finde ich ganz toll. Ja, du hast jetzt zwei Kinder, du hast das Coaching-Business, von dem wir gerade gesprochen haben. Das klingt alles total trubelig irgendwie für mich. Wie sieht denn da dein aktuelles Laufen aus? Ich würde es gar nicht Lauftraining nennen, aber wie kommst du gerade so zum Laufen?
Ja, witzig ist, dass ich ja, also gesagt habe, dass ich halt ja weniger laufen möchte, aber ich bin jetzt im Runuary Strike, das heißt jeden Tag im Januar mindestens eine Weile laufen und natürlich schnüre ich dann seltens nur für 1600 Meter die Laufschuhe. Ja, aber ich verbinde es halt einfach mit den Kids, also ich habe obwohl hier viel Schnee liegt, sind die Wege sehr gut geschoben. Das heißt, ich kann auch mit dem Kinderwagen, mit zwei Kindern drin, da laufen gehen. Es ist sehr kraftintensives Laufen, was ich zurzeit mache. Aber ich kombiniere es dann, weil ich dann halt noch einkaufen muss und sonst mit dem Radl, mit dem Lastenrad fahre. Das geht bei den Schneeverhältnissen nicht. Also fahre ich mit dem oder laufe ich zum Einkaufen, mache dann eine Runde durch den Supermarkt und dann mit einem beladenen Kinderwagen und zwei Kindern laufe ich dann halt wieder zurück. Also es ist halt funktionelles Laufen, funktionell, weil es halt mich im Alltag unterstützt und ich dann so den Einkauf auch erledigt habe.
Okay, also du fühlst dich ja nicht eingeschränkt dadurch, dass du mit dem Kinderjogger irgendwie laufen musst oder so, sondern du siehst ja eher auch das Positive, hey, das gibt ja eigentlich, ist ja Krafttraining auch, oder? Gibt ja Beinkraft.
Ja, total. Und ich finde es auch eher witzig, was man damit alles machen kann. Also ich bin dann auch, da hat es genieselt und ich merke ja, dass es mir gut tut, an die frische Luft zu kommen und aber auch, dass die Kids ganz anders drauf sind, wenn die halt an der frischen Luft sind. Und dann habe ich mir dann so eine 800 Meter Hunde mit, da ging es halt den Berg hoch, 50 Meter oder 100 Meter gerade und wieder einen Berg runter gesucht und bin dann halt einfach 10-mal die Runde, also ich glaube, das war halt im Wohnviertel, die Einwohner haben auch gedacht, was macht die da? Aber ich fand es halt einfach, also da suche ich mir halt dann so Challenges, wo ich denke, okay, mal schauen, ob das meine Beine aushalten, da 10-mal den Berg, den Kinderwagen hochzuschieben. Hm. Ja, also solche Alltagsherausforderungen suche ich mir gerade beim Laufen.
Ja, aber bei dem Glatteis gerade muss man da eigentlich nur einmal Schwung holen und dann macht man die Kilometer ganz automatisch quasi.
Genau. Ja.
Ich habe auch schon häufiger gehört, ich erwähne jetzt schon wieder Benny Bublak, Grüße gehen raus. Der hat gesagt, als er viel mit der Kraxe unterwegs war, gerade in den Bergen, danach hat er eigentlich immer seine besten Trailrennen gehabt, weil das unglaublich spezifisches Training ja eigentlich gerade für Ultra-Trails ist. Also da kannst du dich vielleicht auch drauf freuen, wenn du viel mit der Krax in den Bergen mit den Kids unterwegs bist.
Ja, das merke ich tatsächlich auch, dass ich, obwohl ich hatte auch mit Physiotherapeuten auch Maximalkrafttraining und alles gemacht, dass ich halt auch und habe jetzt unten bei mir in Fitnessraum und habe dann jetzt seit langer Zeit mal wieder Kniebeugen gemacht mit halt viel Gewicht und war dann selbst so, wow. Also ich habe halt einfach nahtlos da weitergemacht, wo ich halt vor 2 Jahren oder vielleicht sogar so 2,5 Jahre halt aufgehört habe bei dem Krafttraining. Ja, was halt zeigt, was für Power halt einfach das Berggehen mit Kids eingibt. Und ich glaube, das ist auch was viele mitnehmen können, anstatt halt immer zu schauen, irgendwie, was man nicht umsetzen kann, zu sehen, was man halt für neue Reize da alles bekommt. Und das, wie gesagt, es gibt immer viele Wege zum Ziel. Und da ein bisschen offen und neugierig sein, welcher Weg einen da hinführen könnte.
Wenn jetzt eines deiner Kinder auch Spaß am Sport finden sollte, wenn sie ein bisschen älter sind und dann so zu dir kommt und sagt, Mama, ich will auch professionelle Marathonläuferin werden. Was sagst du da? Also gibt es da bedingungslose Unterstützung oder auch so ein paar weise, mahnende Worte?
Spannend. Wenn da ein Feuer da ist, dann brennt das und dann unterstütze ich das auch, dass es brennt. Also das ist, glaube ich, ob das jetzt, man spürt es ja, ob das jemand sagt, weil das halt gerade im Kopf ist oder ob das jemand sagt, weil das gerade im Herz ist. Und wenn es im Herzen ist, dann es ist, glaube ich, egal, was man macht. Wenn man das macht, wofür man wirklich brennt, dann wird man auch gut und erfolgreich und dann ist es der richtige Weg. Und dieses, kann man damit Geld verdienen oder such dir doch was Sicheres. Ich weiß nicht, ob man wirklich glücklich wird, wenn man die sichere Variante geht. Also zumindest merke ich das für mich immer, dass auf das Herz hören definitiv der bessere Weg ist. Und bisher hat mein Leben sich auch immer so gefügt, dass es genauso gepasst hat. Und das würde ich meinen Kindern oder gebe ich meinen Kindern mit. Hört auf euer Herz und vertraut darauf. Und ja, dass es halt auch immer noch eine Fügung von oben gibt, die einen begleitet und die einen unterstützt.
Ich hatte ja anfangs berichtet, dass dich ein Vortrag von Joey Kelly zum Laufen inspiriert hat. Nun hat eben jener Joey Kelly unter den Post, über den wir gesprochen haben, kommentiert. Und zwar hat er geschrieben: Gratulation für eine gigantische Sportkarriere an euch beide, euer größter Fan Joey. Was kommen da für Gefühle hoch, wenn du das liest?
Ja, da muss ich lachen. Das ist so ein cooler Typ einfach. Also, wir haben ihn ja jetzt schon sehr oft getroffen nach dem bekannten Vortrag von ihm 2007. Und er sagt immer wieder, wo wir immer sagen, ja, aber Joey, also du hast uns zum Laufen gebracht. Und dann sagt er auch immer, wie viele Leute waren damals im Raum? Ja, so, keine Ahnung, also vielleicht so 1500. So, ja, glaubst du, die anderen 14.098 laufen jetzt auch und waren bei Olympia? Also, ja, muss ja eigentlich sein. Also, weil für uns war das so ohne Frage. Wenn man diesen Vortrag hört, kann man nicht anders als laufen gehen. Ja, und das ist dann halt immer witzig, wenn er dann halt sagt, ja, das hat es bei euch bewirkt, aber ich glaube nicht, dass alle anderen Menschen auf dieser Welt jetzt nun auch laufen werden.
Ja, also Joey Kelly, auf jeden Fall eine interessante Person. Ich habe ihn gerade letztens bei, wo war das, Seven vs. Wild, glaube ich, gesehen, ja, wo er auf dieser Insel da ausgesetzt wurde. Und auch da muss ich sagen, geiler Typ irgendwie. Also der hat auf jeden Fall dieses Ultra-Mindset irgendwie, ja, dieses halt irgendwie weitermachen und irgendwie positiv bleiben und so, das verkörpert er ja total. Da kann man sich echt ein bisschen was von abgucken, ja.
Der ist mental so stark, ja, also Chapeau vor ihm als Sportler, aber vor allem auch als Mensch. Also so ein großer Mensch mit so einem großen Herzen. Ja, yeah. Also Joey Kelly.
Ach, endlich eine Trailfunk-Folge über die Kelly-Family. Das wollte ich schon immer mal machen. Ich war übrigens, wenn wir jetzt langsam zum Schluss kommen, mal auf einem Konzert von der Kelly-Family. Das war 1995 auf der Over the Hump Tour.
Genau, also zur absoluten Hochzeit.
Zur absoluten Hochzeit, genau. Hat mich meine Schwester mitgeschleppt damals. Und da war Joey Kelly natürlich auch auf der Bühne. Und ich fand das Konzert richtig cool. Kann ich jetzt mal sagen, ja. In der Schule habe ich damals natürlich erzählt, ach Quatsch, Kelly Family, wie peinlich ist das denn? Und so, aber eigentlich dachte ich so, geiles Konzert.
Ja, ich finde es also Wahnsinn, was die erreicht haben, auch als Familie und auch, was die für Höhen und Tiefen erlebt haben. Absoluter Erfolg, dann auch absolute, runtergewirtschaftet sozusagen, also die auch einfach zeigen, so, aber dass die das Leben einfach leben.
Ja. Und Paddy macht auch Musik, ne? Ich habe gesehen, ihr wart da irgendwie auf seiner Release-Party oder so.
Ja, absoluter Paddy-Fan. Also die Musik finde ich, die höre ich super oft hier zu Hause. Und auch genauso wie Joey, also der Paddy als Mensch einfach der Oberhammer. Also der so viel Wertschätzung, die er jedem, den er trifft, einfach entgegenbringt. Das ist sehr, sehr ein großartiger Mensch einfach.
Ich merke schon, Anna, wir müssen noch mal ein Kelly Family Deep Dive machen mit dir.
Da bin ich sofort dabei.
Okay, ich würde sagen, wir haben die Stunde voll. Ich lasse dich jetzt mal wieder zu deinen wichtigen Aufgaben zurückkehren. Anna, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft und ja, hoffentlich sieht man sich dann im Rahmen des Sports mal wieder, vielleicht bei einem Wettkampf, wer weiß.
Wenn wir jetzt mal die Zugspitze angehen würden, dann wäre auch zumindest ich genauso motiviert, aber vom Leistungsniveau Potenzial wahrscheinlich.
Also wenn du das Handicap einer Kraxe auf dem Rücken hast, dann würde ich mich trauen, mit dir die Zukunft zu ziehen.
Wenn du mein zweites Kind nimmst, dann haben wir einen Deal.
Ja, aber das Jüngere bitte.
Okay.
Alles klar, super. Danke dir, Anna.
Danke, Christian.